So, Leute, Licht aus.
Und die Ohren auf fürs NEW-Magazin.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des NEW-Magazins mit lokalen, historischen und kulturellen Themen aus unserer Stadt. Ich bin Katja Schütze und wünsche Ihnen anregende Unterhaltung. Love is just like a merry-go-round. Die einen nutzen ihn, weil sie keinen Führerschein haben oder kein Auto besitzen, die anderen aus ökologischen Gründen. Aber egal, ob aus der Not heraus oder als Überzeugungstäter. Eines ist den meisten Fahrgästen des öffentlichen Nahverkehrs gemein. Sie haben was zu meckern und das häufig zu Recht. Über einen wunden Punkt im Essener ÖPNV sprach Walter Wandke mit dem grünen Verkehrsexperten Rolf Fliss.
Unser Thema heute, der Steeler Verkehrsplatz, seit langem ein Trauerspiel für alle, die ihn benutzen müssen.
Ja, der ÖPNV von und nach Steele scheint sich zu einer leidigen Hängepartie zu entwickeln. Nachdem wir jahrelang vergeblich auf die Beschleunigung der Steeler Strecke der Straßenbahnlinien 103 und 109 gewartet haben, werden wir jetzt sogar auch trotz Bürgerworkshops und trotz Bürgerbeteiligung wahrscheinlich sogar auf den Umbau des Steeler Verkehrsplatzes verzichten müssen. Oder im besten Falle wird der Steeler Verkehrsplatz nicht mehr so schön umgebaut, wie noch auf so mancher Bezirksvertretungssitzung vorgestellt. Denn die Kosten sind davongelaufen. Das Land und die Bezirksregierung haben mitgeteilt, dass es kein Geld mehr gibt. Also muss gespart werden und damit auch in Essen-Steele.
Für alle, die sich nicht regelmäßig auf dem Steeler Verkehrsplatz tummeln, was ist das Problem, das Besondere?
Mittlerweile haben wir Niederflurstraßenbahn in Essen. Niederflurstraßenbahn würden theoretisch das ebenerdige Ein- und Aussteigen mit Kinderwagen oder Rollstuhl ermöglichen, wenn denn die Haltestelle dazu passend umgebaut wäre. Das heißt, wir müssen den Bordstein etwas höher ziehen, auf vielleicht 18 cm, und dann kann man ebenerdig, also wirklich behindertenfreundlich, kinderwagengerecht ein- und aussteigen. Das ist gerade für unsere mobilitätsbeschränkten Mitbürgerinnen und Mitbürger ein wunderbarer Vorteil, den wir nicht ausspielen können, wenn der Steeler Verkehrsplatz und die Haltestellen an der Steeler Straße nicht entsprechend umgerüstet werden. Dann haben wir natürlich noch am Steeler Verkehrsplatz unsere seit, 15 Jahren nicht mehr fahrtüchtige Rolltreppe vor dem alten Wertheim-Kaufhaus, heute Globus Center. Diese alte Fahrtreppe rottet vor sich hin und Behinderte stehen natürlich vor der Rolltreppe und fragen sich, wie komme ich denn darauf? Wie komme ich auf die andere Seite? Und deswegen denke ich mal, ist es absolut überfällig, diesen Steeler Verkehrsplatz an die aktuellen Bedürfnisse und an den wirklich modernen und auch guten Wagenpark der Essener Verkehrs AG anzupassen.
Aber zumindest die Fahrstühle von unten zur S-Bahn nach oben, die funktionieren doch.
Die funktionieren meistens, wenn sie nicht gerade mal wieder vandaliert worden sind. Die Rolltreppen zum S-Bahnhof Steele Verkehrsplatz sind auch gerade überarbeitet worden, ausgetauscht worden. Aber man kommt halt nicht von der südlichen Seite, von der alten Wertheim-Kaufhausseite auf die nördliche Seite, weil da das entscheidende Glied in der Kette, nämlich die Rolltreppe, seit 15 Jahren schon kaputt ist.
Das wird also jetzt noch einige Jahre so bleiben.
Ich denke, wir werden angesichts der knappen Kassen uns von manchen Blütenträumen, Kirschblütenträumen verabschieden müssen. Wir müssen das Machbare und das notwendig Machbare anpacken, das heißt Höherlegung der Bahnsteigkanten, damit man ebenerdig ein- und aussteigen kann. Wir werden über vielleicht eine preiswertere, einfache Lösung einer Bahnsteigüberdachung nachdenken müssen und auch eine einfachere Bestuhlung wird wahrscheinlich kommen müssen. Aber die großen, teuren Dinge, die großen architektonischen Würfe, die wird man sich abschminken müssen.
Die Probleme mit dem Steeler Verkehrsplatz sind das eine der Straßenbahnlinie Richtung Steele. Es gibt aber noch andere große Pläne. Ich hoffe nicht, dass es einfach nur Kirschblütenträume waren, die Steeler Strecke zu beschleunigen. Man hat ja immerhin in der Höhe der noch existierenden Volkshochschule angefangen, Bahnsteige zu verbessern. Bleibt davon noch etwas über von den weiteren Plänen oder ist alles andere gestrichen?
Ich fürchte, dass die Verzögerungstaktik der CDU dazu geführt hat, dass die Beschleunigung der Schillerstrecke entschleunigt wird. Der erste Bauabschnitt Wasserturm-Volkshochschule ist realisiert. Der zweite wäre der Abschnitt Wasserturm-Schwanenbusch gewesen. Der fällt jetzt wohl hinten runter. Der dritte Richtung Knappschaftskrankenhaus, Mählerweg, Schleife, hätte eigentlich jetzt angepackt werden müssen. Jetzt geht aber dem Land das Geld aus. Und damit werden wir jetzt mehr oder weniger ein Opfer der CDU-Verzögerungstaktik. Die CDU hat klar gesagt, dass sie keine Stellplätze opfern will, keine Haltestellen-Cups will, keine Fahrspuren opfern will für den öffentlichen Personennahverkehr. Deswegen ist diese Beschleunigungstrasse, Beschleunigungsmaßnahme der Straßenbahnlinie 109 zwischen Wasserturm und Steele eigentlich so entschleunigt worden, dass das Land schon Bedenken hat, diese Maßnahme überhaupt noch zu fördern. Insofern muss man ganz kritisch sagen, das ist ein schlechter Erfolg der CDU, denn ohne dieses Insistieren nach der letzten Kommunalwahl wäre die Strecke nach Steele sicherlich schon längst angepackt worden. Ich hatte seinerzeit befürchtet, dass die Strecke beschleunigt ist, aber wir nicht die passenden modernen Straßenbahnfahrzeuge haben. Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt haben wir die modernen Niederflurstraßenbahnfahrzeuge der Essener Verkehrs AG, aber keine passenden Bahnsteige dazu.
Ja, ich fange noch bescheidener an, wenn man sich noch gar nicht mal um die Beschleunigung Gedanken macht, sondern um die bloße Verkehrssicherheit. Der Versuch zum Beispiel am Knappschaftskrankenhaus mit einem Kinderwagen aus der Bahn auszusteigen, ohne direkt im Autoverkehr zu stehen, ohne mit dem Wagen in den Verkehr zu kippen, der ist ja schon eigentlich ziemlich gemeingefährlich. Gibt es nicht auch eine Verpflichtung der EFAG, zumindest für die reine Verkehrssicherheit ihrer Fahrgäste zu sorgen?
Eine wesentlich preiswertere und damit auch als Sofortmaßnahme umzusetzen, sind sogenannte Zeitinseln. Bei Zeitinseln wird der Autoverkehr hinter der Straßenbahn angehalten, sodass also man ohne vom Autoverkehr behindert zu werden ein- und aussteigen kann. So eine Lösung einer Zeitinsel führt nicht dazu, dass man ebenerdig ein- und aussteigen kann. Wir kaufen doch nicht für 3 Millionen Euro pro Stück neue Niederflurstraßenbahnen und verzichten nachher auf die entsprechende passende Haltestellenumgestaltung. Das ist eigentlich ein Schildbürgerstreich, den ich überhaupt nicht verstehen kann. Wir Grünen fordern deswegen die CDU auf, kurzfristig nach Lösungen zu suchen, wie man passend zum Niederflurstraßenbahnfahrzeug die Haltestellen kurzfristig schnellstmöglich umbauen kann.
Tja, soweit so traurig. Vielleicht müssten wir dazu mal einen kleinen Fahrgastaufstand der Steeler Bevölkerung inszenieren, um da mal nachzuhelfen. Trotzdem besten Dank an Rolf Liss.
Champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola. Lola, Lola, Lola. Well, I'm not
and I always wanted to be that way for my Lola. La 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 la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's up my Lola. La 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 la.
Mehr Studenten sind darauf angewiesen, einen Job zu finden, um ihr Studium zu finanzieren. Doch zurzeit sieht es schlecht aus, auch auf dem Markt der Aushilfsjobs. Caroline Peter sprach mit Suchenden und ihren Vermittlern.
Leipold Studentenvermittlung? Ach, hallo. Ach, Sie fragen nach wegen der Stellen. Nein, zurzeit kann ich Ihnen leider nichts anbieten.
Kaum einen anderen Satz sagt Barbara Leipold derzeit so häufig. Sie ist Arbeitsvermittlerin bei der studentischen Jobvermittlung des Essener Arbeitsamtes. Die Krise auf dem Arbeitsmarkt ist auch hier voll spürbar. Den rund 200 Personen, die sich täglich bei ihr nach Jobs erkundigen, kann sie gerade mal 1 bis 2 Angebote unterbreiten. Dabei suchen immer mehr junge Leute eine das ganze Jahr dauernde Beschäftigung.
Der Großteil der Studenten sucht eigentlich auch während des Semesters eine Tätigkeit, um seinen Lebensunterhalt auch regelmäßig zu sichern und nicht nur eben die Anschaffung aus den Semesterferientätigkeiten heraus zu tätigen oder in Urlaub zu fahren. Das ist eigentlich gar nicht mehr der Regelfall. Der Regelfall ist wirklich der, den Lebensunterhalt, die Miete, die Telefonrechnung, die Handykosten und solche Sachen eben zu bezahlen. Das Angebot der Firmen hier ist natürlich auch nicht besonders groß.
Björn Stief hat Glück gehabt. Der Lehramtsstudent jobbt regelmäßig beim Bochumer Studienkreis und gibt Nachhilfestunden in Latein. Derzeit bereitet er eine Schülerin auf die Nachprüfung vor.
An diese Stelle herangekommen bin ich eigentlich eher per Zufall, weil ich mich erst in der anderen Filiale beworben hatte. Dort war aber zu dem Zeitpunkt kein Platz frei. Da aber die Studienkreise auch untereinander kooperieren, erhielt ich 3 Wochen später dann einen Rückruf von einer anderen Filiale, dass ich dort doch mein Engagement antreten könnte. Nun, das ist eigentlich ein sehr schöner Job.
Einen lukrativen Dauerjob, der auch noch auf eine Weiterbeschäftigung nach Ende des Studiums abzielt, hat der 26-jährige BWL-Student Jochen Blaskowitz aus Gelsenkirchen gefunden. Er ist Mitglied des sogenannten Studienkreises bei der Commerzbank in Essen und kann mit einer regelmäßigen Beschäftigung für 8 Wochen in den Semesterferien rechnen.
Für mich persönlich hat sich die Chance dadurch ergeben, dass ich meine Ausbildung absolviert habe in der Commerzbank von 1998 bis 2000 und jetzt im Anschluss mich entschieden habe, neben meinem Studium mich parallel im Bereich Wertpapiere ausbilden zu lassen, um später die Möglichkeit zu haben, bei beiderseitigem Einverständnis übernommen zu werden. Wir Studenten des Studienkreises, wir werden gemäß Tarif bezahlt, Banktarif.
Qualifizierte Arbeit, Tariflohn, Aussicht auf eine Übernahme nach dem Studium. Davon können die meisten Studierenden nur träumen. Sie können froh sein, wenn Sie überhaupt einen Job finden, weiß Leipold aus Erfahrung.
Ja, es handelt sich ja überwiegend um ungelernte Kräfte, die hier gesucht werden. Das sind Fahrertätigkeiten, aber auch schon mal Helfertätigkeiten im Lager, in Baumärkten, Umräumarbeiten, ja so in der Art.
Wer als Student oder auch als Schüler einen Job sucht, sollte sich nicht allein auf die Jobvermittlung des Arbeitsamtes verlassen.
Also über uns hinaus gibt es auch dann noch die Möglichkeit, das Internet aktiv zu nutzen. In den Arbeitsämtern befinden sich eigens diese Internetcenter, wo jeder Bewerber sich auch dran begeben kann. Beziehungsweise empfehlen wir auch immer wieder die persönliche Kontaktaufnahme zu den Arbeitgebern, zum Einzelhandel, zum Großhandel, je nachdem. In einigen Fällen führt das mit Sicherheit zum Erfolg. Zum Beispiel haben wir auch die Rückmeldung von Studenten, dass wenn sie Kurzbewerbungen schreiben und zum Beispiel an den Einzelhandel schicken oder hier an diese Geschäfte, an die Boutiquen in der Essener City, dass dann doch Einstellungen erfolgen, obwohl vorher gar kein Personalbedarf bestanden hat.
Ausdrücklich verweist Leipold auch auf die Internetadresse www.meinestadt.de. Hier sind alle langfristigen Jobs, die das Arbeitsamt anzubieten hat, zu finden. Tagesjobs jedoch werden hier allerdings nicht eingestellt. Die Suche im Internet kann darum die regelmäßige Nachfrage bei der Jobvermittlung des Arbeitsamtes nicht ersetzen, auch wenn dabei eine hohe Frustrationstoleranz mitgebracht werden muss.
Leipold Studentenvermittlung? Ja, hallo. Ach, Sie rufen nochmal an wegen dieses Umzuges, von dem wir ja heute Morgen noch die Unterlagen reinbekommen haben. Da kann ich Ihnen leider noch gar keine näheren Angaben zu machen, weil der Auftrag ist bisher noch nicht bestätigt worden. Da würde ich Sie doch bitten, vielleicht heute Nachmittag sich nochmal zu melden oder morgen früh. Ja? Okay, dann hören wir nur voneinander, ja? Bis dann. Tschüss.
Die Telefonnummer der studentischen Jobvermittlung in Essen lautet 181-1251. Arbeitgeber können freie Stellen unter 181-5555 melden.
Ich bin so alt, seit ich älter bin. Sitz ich rum wie meine Oma. Mensch, bin ich alt, häng zu Hause rum. Schmeiß die Küche stopfenstrumpf, ich sitze im Sumpf. Früher, da war was los. Sind noch getrennt, 10 Stunden, bis nach Meißenrocken in Röcknitz, nächsten Tag in Milditz. Hatten's nicht leicht, hatten's nicht schwer. Wir wollten immer mehr. Das ist vorbei, alle Freunde sind familiär sehr beschäftigt. Mensch, sind wir lahm, hocken auf dem Fleck und wir sehen ziemlich alt aus. Gehen wir mal weg.
Hey, ja. Früher, da war was los.
Feig's nicht so.
Sind noch gefädelt, Läne durchgeknetet, sondern noch schnell in Dresden eingeritten. Immer auf Trab, Geld war uns knapp. Heute sind wir zu schlapp.
Come on. Genau so.
Hey, früher, da war was los. Haben noch gerockt auf allen Holzgittern, selber geschrieben, das muss wieder werden. Wo spielt der Lenz? Wo spielt Stern M?
Yeah.
Let's get together again.
Der nationalsozialistische Terror begann unmittelbar nach der Machtübernahme. Walter Wandke blickt zurück auf das Jahr 1933 und auf ein Verbot, das Juden das Baden in Schwimmanstalten untersagte.
Ein August mit tropischen Rekordtemperaturen. Alle Freibäder berstend gefüllt, soweit sie nicht wie das Kulowbad in Altenessen oder das Nögeradbad in Frohnhausen schon kostensparend geschlossen wurden. Wie heiß der Sommer 1933, der erste Sommer unter dem Reichskanzler Adolf Hitler war, konnten wir auf die Schnelle nicht ermitteln. Im dankenswert gut gemachten Programmheft zur leider abgespielten Essener Schauspielproduktion »Ab heute heißt du Sarah« entnehmen wir einer Zeittafel zur deutschen Judenpolitik eine zwar nicht existenzbedrohende, doch perfide Diskriminierung. Am 22. August 1933 wurde Juden in vielen Städten die Nutzung öffentlicher Strände und Badeanstalten verboten. Damals noch ohne das sichtbare Stigma des Judensterns oder besondere Passkennzeichnung war das Badeverbot natürlich eine eher symbolische Maßnahme, die sicher Denunziationen und Übergriffe irgendwelcher SA-Horden in den Schwimmbädern erleichterte. Ob in Strandbädern am 1933 erst wenige Monate alten Baldeneysee das Badeverbot für Juden durchgesetzt wurde, wissen wir nicht. Unter der Oberaufsicht des aktiv antisemitischen Oberbürgermeisters und Verlegers Reismann Grohne dürfte es aber wahrscheinlich sein.
In Nürnberg machten sie ein Gesetz. Darüber weinte manches Weib, das mit dem falschen Mann im Bette lag. Das Fleisch legt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wär es heute Nacht. Marie Sanders, dein Geliebter hat zu schwarzes Haar. Besser du bist heut zu ihm nicht mehr, wie du zu ihm gestern warst. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wär es heute Nacht. Mutter, gib mir den Schlüssel. Es ist alles halb so schlimm, der Mond sieht aus wie immer. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wär es heute Nacht. Eines Morgens früh um neun fuhr sie durch die Stadt im Hemd, um den Hals ein Schild, das Haar geschoren. Die Gasse johlte, sie blickte kalt. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, der Hitler redet heute Nacht. Großer Gott, wenn sie ein Ohr hätten, wüssten sie, was man mit uns macht.
Vor 70 Jahren, im Sommer 1933, waren die Nationalsozialisten ein halbes Jahr an der Macht und weiterhin bemüht, Terror und Gleichschaltung in allen Gesellschaftsbereichen durchzusetzen. Das System der Konzentrationslager wurde gleich zu Beginn der NS-Herrschaft eingerichtet. Pressenotizen belegen, dass im Essener Süden auch ein Konzentrationslager eingerichtet werden sollte. Ein Vorhaben, von dem nur Abstand genommen wurde, da nach Abschluss der Bauarbeiten für den Baldeneysee nicht genügend Arbeit für die Gefangenen vorhanden sei. Die Reporter der NS-Presse mussten deshalb zum Beispiel nach Brauweiler fahren, um den Volksgenossen diese neuen Einrichtungen zu erklären. Unsere Radiogeschichtswerkstatt fand den folgenden spöttischen Bericht über frühere Gegner und Amtspersonen der Weimarer Republik im Band von Thomas Rother und Ernst Schmidt, Essen, eine Großstadt im Jahr des Unheils. Noch zwei kleine Erläuterungen. Der RFB war der Rotfrontkämpferbund, bis zum Verbot im Frühjahr 1933 eine Art Selbstschutzorganisation der KPD. Der heiß erwartete Gefangene Zörgiebel war der letzte sozialdemokratische Polizeipräsident von Berlin, der im Jahr vor der Machtergreifung einige Monate lang das Verbot der SA auf Märsche durchzusetzen hatte. Den Bericht aus der Nationalzeitung liest Walter Wandke.
So sieht ein Konzentrationslager aus. Besuch in Brauweiler. Ein Artikel der Essener Nationalzeitung vom 21. August 1933. Brauweiler, kleines Dorf im Landkreis Köln. Deutschlands bekannteste Nasenbleiche, Sommerfrische für Tippelkunden, erstes Hotel am Platze für allzu leichtsinnige Heckenbrüder. Brauweiler hat eine neue Bestimmung. Hinter schwedischen Gardinen sitzen wohlverwahrt etwa 800 freundliche Mitmenschen, die dem Nationalsozialismus und denen der Nationalsozialismus nicht ganz grün war, die im Heil Moskau schreien und im Pistolen schießen, um Meisterehren stritten und die nun durch Arbeit und Strammstehen langsam anderen Begriffen von Volkstum entgegenträumen. Also Brauweiler ist zum Teil Konzentrationslager geworden, Und da ich ehrlich gesagt ein ganz unverhohlenes Interesse für gut, entsprechend und zweckmäßig untergebrachte Zeitgenossen habe, so nahm ich eines Tages der Kriminalrat Mallack von der Abteilung 1 in Essen mit, den Herren Gegnern von vorgestern meine Aufwartung zu machen. Wir fuhren also bei Regen in Essen ab und kamen bei Sonnenschein in Brauweiler an. Dort liegt an der sogenannten Hauptstraße ein großes, freundliches Gebäude im Barockstil, das nur durch einige Treien an den Fenstern seines Erdgeschosses an seine menschenfreundliche Bestimmung erinnert. Ein gewaltiges Holztor tut sich vor uns auf. Und dann stehen wir in dem prachtvollen und romantischen, von hohen Bäumen beschatteten Innenhof des alten Klosters von Brauweiler. Das ist eine merkwürdige Wandlung vom Kloster zum Tippelkundenhotel und Konzentrationslager. Der unbekümmerte Napoleon hat bei der Säkularisation aus dem Haus der Benediktiner eine Arbeitsanstalt gemacht. Und das ist es geblieben. Geblieben ist auch die alte Tradition des Klosters, die wunderbare romanische Kirche mit ihrem prachtvollen Portal und den so heimlichen Innenschiffen. Hier sind sogar noch mittelalterliche Fresken in ihrer Klarheit und linienstarken Ornamentik enthalten. Die Mariensäule im Innenhof steht unter Denkmalschutz. Die alten Knacker, die hier ihren ruhigen Lebensabend genießen, haben ein schönes Heim. Zur Information, in Brauweiler sind heute etwa 800 politische Gefangene untergebracht. Das bedeutet eine sehr starke, aber immer noch erträgliche Besetzung des Gefängnisses. Es mangelt allerdings an Arbeitsmöglichkeiten, sodass immer nur rund 200 Mann arbeiten können, die sich gegenseitig ablösen. Dann haben die Herren Kommunisten wieder etwa 3 Wochen Ruhe. Da aber bald eine ziemliche Umorganisation stattfinden wird, steht zu hoffen, dass den politischen Gefangenen das beste Erziehungsmittel, die Arbeit, in durchaus ausreichendem Maße zuteil wird. Wir betreten eine Zelle. Der Älteste, ehemals Rektor einer freien Schule, noch verhältnismäßig jung an Jahren, mit Koteletten und den charakteristischen Zügen des Salonbolschewisten, springt auf, schreit Achtung, die übrigen Gefangenen stehen stramm. Hand zum Hitlergruß. Der Älteste meldet, Stube 49 belegt, mit 5 Mann angetreten, rühren. Diese Stube 49 war übrigens interessant. Da saß besagter Rektor, ein Student, einige Feld-, Wald- und Wiesenkommunisten und ein 17-jähriges Bürschchen. Auf die Frage, warum er denn hierher gekommen ist, gibt er zur Antwort, das sei ihm auch schleierhaft. Hinterher erfahren wir, dass er Hauptmotz im Kölner Kommunistischen Jugendbund gewesen ist. Ein trotz seines Aussehens wie Milch und Blut gefährlicher Knabe. An ihn war eines Tages ein Brief adressiert, der den schönen Satz enthielt, »Hoffentlich lässt man dich bald frei. Der Blumenpflückerverein lebt wieder auf. Ich habe Gelegenheit, mit dem Essener RFB-Führer Markowski zu sprechen. Der Bursche zittert an allen Gliedern, als er gerufen wird. Seine schwarzen, stechenden, aber intelligenten Augen machen misstrauisch die Runde. Sonst ist er wohlgenährt. Wie ist die Verpflegung? Die Verpflegung ist gut. Bloß, dass man so viel Langeweile hat.« Was treiben Sie den ganzen Tag? Ich lese Bücher in der Anstaltsbibliothek. Sagt Ihnen denn das zu? Ein verlegenes Grinsen. Wenn Sie jetzt freikämen, was würden Sie dann anfangen? Ja, dann wäre ich eben arbeitslos. Würden Sie sich denn wieder politisch betätigen? Das kann man ja nicht mehr unter die heutigen Bestimmungen. Demnach wären Sie wieder Kommunist geworden? Kleine Verlegenheit. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Überhaupt, so bin ich gar nicht. Ich habe mich mit jedem Nationalsozialisten von unserer Straße unterhalten. Der Sturmführer, der uns begleitet, lacht. Heute sind sie natürlich alle Engel, aber ich möchte uns einmal sehen, wenn die Moskowiter an die Macht gekommen wären. Wir wären schon längst verscharrt. Auch das will Herr Markowski nicht gelten lassen. Man hat so seine Gedanken, wenn man durch Brauweiler geht. Gewöhnung an Arbeit, Gemeinschaftssinn, an Zucht und Pflichterfüllung. Damit bestraft der Nationalsozialismus seine Gegner. Und uns hat man vorgeworfen, wir wären unchristlich, wir wären eine Räuberbande, die nur zufrieden wäre, wenn sie sich auf der Straße herumschlagen könnte. Allerdings, und das soll sich jeder gesagt sein lassen, die Humanitätsduselei des Liberalismus hat aufgehört in den Gefängnissen. Disziplin herrscht, und wie? Leider entgeht uns eine kleine Sensation, diese Erziehungsarbeit an 2 Leuten kennenzulernen, die es besonders verdient haben. Die Herren Zörgiebel und Bauknecht, die 2 Tage nach unserem Besuch in Brauweiler eingeliefert werden sollen. Diese Bonzen und Volksverräter einmal stramm stehen zu sehen. So friedfertig sind wir nicht um uns nicht darüber herzlich amüsieren zu können. Das ist das Problem Rauweiler. Dort, wo Deutschland verkörpert wird durch Tradition, durch Gottglauben, durch blühende Gärten und grünes Feld, durch Zeugen deutscher Geschichte und deutschen Ruhms, dort schützt sich Deutschland vor den Menschen, die alles dies zerstören wollten. Gibt es ein besseres Erziehungsmittel? Ein Artikel von Herbert Koch.
Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg machte dieser kämpferische Nationalsozialist Herbert Koch mit ganz anderen Artikeln in der WAZ Furore. Als lieber netter Onkel, der die bis heute nachgedruckten Ruhrpottglossen über Anton und Scherwinski und den Taumvater Juck verfasste. Dementsprechende Recherchen von Dr. Ernst Schmidt zur braunen Vergangenheit von Herbert Koch waren vor einigen Jahren zumindest so stichhaltig, dass die WAZ eine Anton-Erinnerungsreihe abrupt abbrach. Heutzutage sieht die WAZ-Redaktion das Problem wohl wieder lockerer. Wir zumindest wollen den KZ-Plauderton von Herbert Koch nicht so stehen lassen. Ein knappes Stück mörderischen KZ-Alltags 1933-34 beschreibt Walter Wehner auf einer Veranstaltung zu den Bücherverbrennungen in Essen im Frühjahr 1933.
In der Nacht des Reichstagsbrandes vom 27. zum 28. Februar 1933 verhaftet beginnt Erich Mühsams letzter Leidensweg. Gefängnis Lehrter Straße, KZ Sonnenburg, Strafanstalt Plötzensee, KZ Brandenburg, KZ Oranienburg. Am 10. Juli 1934, so erinnert sich der mitinhaftierte Schriftsteller Karl Grünberg, wurde Erich Mühsam in das KZ-Wachlokal gestellt. Dort erklärte ihm der SS-Sturmbannführer Erath: Also Sie sind Herr Mühsam? Doch der Mühsam aus der Münchner Räterepublik? Also hören Sie zu, was ich Ihnen jetzt sage. Bis morgen früh haben Sie sich aufzuhängen. Sie verstehen doch, was ich meine. So um den Hals rum aufhängen. Wenn Sie den Befehl nicht ausführen, erledigen wir das selbst. Um 8.15 Uhr abends wurde Mühsam dann zum Verwaltungsgebäude geholt. Man sah ihn später in Begleitung des SS-Sturmführers Werner über den Hof gehen. Am nächsten Morgen fand man ihn, an einem Strick hängend, auf dem Abtritt Nummer 4. Seine Füße hingen in das Abtrittsloch nieder. Der Knoten war so kunstgerecht geknüpft, wie ihn der halbblinde Mühsam niemals fertig bekommen hätte. Erich Mühsam war im Kommandantenzimmer ermordet und die Leiche, um einen Selbstmord vorzutäuschen, im Klosetthaus aufgehängt worden.
Der Wind steht schief, die Luft aus Eis, die Möwen keuchen stur. Elemente duellieren sich. Auf Kurs. Hab keine Angst vom Untergehen, geschlägt ins Gesicht. Ich kämpf mich durch zum Horizont, denn dort treff ich dich. Geleite mich heim. Graue Endlosigkeit, bist du lange fort? Mach die Feuer, damit ich dich finden kann. Steig zu mir an Bord, übernimm die Wacht, bring mich durch die Nacht, rette mich. Dass ich mich halten kann, bring mich zu Ende, lass mich nicht wieder los. Der Himmel heult, die See geht hoch, Wellen wehren dich, stürzen mich. Von Tal zu Tal, die Gewalten gegen mich. Bist du Ozean weit entfernt, Regen peitscht von fern. Und ist auch sinnlos,
soll's nicht sein. Ich geb dich nie verloren. Geleite mich ein, raue Endlosigkeit. Bist du lange fort? Mach die Feuer, damit ich dich finden kann. Steig zu mir an Bord. Übernimm die Wacht, bring mich durch die Nacht. Rette mich durch den Sturm. Fass mich ganz fest an, lass ich mich halt und gar. Bring mich zu Ende, lass mich nicht mehr los.
Ralf Knifka war auf der Popcom, die zum letzten Mal in NRW stattgefunden hat. Und er hat uns was mitgebracht. Nämlich, was sollte es anders sein? Ein Interview und Musik.
Ja, am Mikrofon begrüße ich jetzt recht herzlich den Franz X.A. Zipperer. Und der Franz ist Geschäftsführer von der Südmedia GmbH. Erstmal hallo.
Einen wunderschönen guten Tag nach Essen.
Ja, wir haben uns ja auf der Popcom kennengelernt. Und was mir so aufgefallen ist, ihr bringt ja das Magazin Clarino raus. Und Clarino ist ein Magazin, was sich speziell mit Bläsermusik befasst, aber nicht nur auf eine gewisse Musikrichtung, weil wir haben ja zum Beispiel Metal Hammer, der sich speziell mit Heavy Metal, oder Zillow zum Beispiel, die sich speziell mit Gothic Musik beschäftigen. Ihr seid also, kann man schon sagen, stilübergreifend.
Das ist völlig korrekt. Also wir sind genreübergreifend unterwegs. Das heißt, überall, wo jemand eine Trompete, ein Saxophon, eine Klarinette oder sonstiges Blasinstrument in die Hand nimmt, da sind Reporter von uns unterwegs, um rauszufinden, wo liegen die gemeinsamen Interessen von Bläsern, ähnlich wie Magazine das tun, die Sticks heißen und sich um die Schlagzeuger kümmern, oder aber Keyboard, die sich um Keyboarder kümmern.
Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, so ein genreübergreifendes Magazin herauszubringen?
Also es gab einen Vorläufer von Clarino Print, also die überarbeitete Version heißt nicht Clarino, sondern Clarino Print. Clarino gab es aber vorher schon 13 Jahre lang, war ein Fachmagazin für Dirigenten von symphonischen Bläserorchestern. Wenn man weiß, wie sich der Pressemarkt im Moment verändert, weiß man auch, dass für so hochspezifizierte Magazine der Platz immer geringer wird, und das war auch bei Clarino der Fall. Der Verlag DVO, der in Bayern sitzt, hat uns dann beauftragt zu überlegen, was kann man mit so einem Magazin, was sich eine sehr enge Gruppe von Bläsern bisher gewandt hat, was kann man damit tun? Und unser Vorschlag war, das Magazin genreübergreifend auszuweiten. Das heißt, wir fangen bei der symphonischen Musik an, bis hin zu Brass-Samples, die DJs benutzen. Und dazwischen liegen Pop, Jazz, Weltmusik, alles eben, wo geblasen wird.
Ja, das ist ja, wie gesagt, sehr außergewöhnlich. Ich habe hier auch einen Sampler. Ist eigentlich jedes Mal bei eurer Zeitschrift ein Sampler dabei?
Wir versuchen, so häufig wie möglich das zu machen, aber können das natürlich nicht immer finanzieren. Das heißt, wenn wir genügend Beiträge für einen Sampler zusammen haben, dann kommt einer dazu. dazu und die Zwischenzeit, da muss immer abgewartet werden.
Ja, ich habe ja jetzt hier einen Sampler, da ist auch eine Essener Band drauf und zwar die Los Placebos und darauf ist Ska-Musik, Jazz und so weiter enthalten. Wie wählt ihr euch eigentlich die Bands aus? Sprechen die euch persönlich an oder hört ihr euch um?
Das ist sehr unterschiedlich. Also inzwischen nach 7 Nummern kennt man uns schon ein bisschen. Also ich sage ganz bewusst ein bisschen, weil wir sind noch kein Millionenmagazin wie die Bild-Zeitung, obwohl wir das auch gerne wären. Aber das ist beidseitig so. Also die Leute rufen bei uns an und fragen, was ist das nächste Thema von der Compilation? Weil wir machen immer Themen-Compilation, also diese war Ska. Das war ganz bewusst gewählt, weil wir mit dieser speziellen Nummer dann zur Pop kommen wollten und auch gegangen sind. Und wir beobachten den Markt aber unsererseits auch und sprechen halt Bands an, die uns in irgendeiner Form aufgefallen sind, sei es, dass sie uns bemustert, sei es, dass irgendjemand gesagt hat, die Band müsst ihr euch mal anhören, das müsste euch eigentlich interessieren.
Welche Auswahlkriterien habt ihr? Ihr habt gesagt, euch sprechen Bands an, beziehungsweise ihr sprecht Bands an. Gibt es da gewisse Auswahlkriterien, die ihr habt?
Also zunächst mal ist das wichtigste Auswahlkriterium die Qualität. Weil ich ein Anhänger der These bin, es gibt nur gute und schlechte Musik und wir kümmern uns um die gute. Ja. Das ist bei Bläsern genauso wie bei Schlagern oder bei jedem x-beliebigen Menschen, der Musik macht. Und das zweite Auswahlkriterium, das muss man einfach sagen, die einzelnen Tracks auf unseren Compilations sind bezahlt. Wir können sonst eine Compilation-Auflage in Höhe von 17.000 aus eigenen Kräften kostenneutral nicht finanzieren. Das heißt, die Bands zahlen dafür, kriegen aber auch, was heute für eine Band fast unmöglich ist, eine Auflage von 17.000 CDs, die auch wirklich vor Ort vertrieben werden, da wo die Leute mit Interesse an dieser Musik sind. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit dazu. CDs haben ja viele Zeitschriften. Unsere CD hat eine LC-Nummer, das heißt, die darf auch in Radios gespielt werden und ist keine reine Promotion-CD, wie zum Beispiel von konkurrierenden Medien ist das sehr häufig der Fall.
Ihr sagt, Qualität ist für euch wichtig. Welche Chance hätte denn Stefan Moss bei euch? Der ist ja auch Blasmusiker.
Also wenn er mit uns reden würde, würden wir sicherlich auch mit dem reden, einfach unter einem sehr spannenden Aspekt, weil es gibt ja immer diese Diskussion, bläst er nun oder bläst er nicht oder lässt er von jemand anderem blasen? Ich denke, es ist letztendlich immer die Frage, wie man so eine Geschichte aufmacht. Also wir würden die sicherlich nicht so aufmachen, wie der Musikantenstadel damit umgeht, aber wir würden ganz ernsthaft blasen, wollte ich schon sagen, wir würden ganz ernsthaft fragen, was ist denn jetzt dran an dieser Nummer? Hast du jemanden, der im Hintergrund steht, hinterm Vorhang und deine Trompete bläst und du machst nur praktisch die Faxen dazu? Oder bist du ein ernsthafter Trompeter? Weil die kann es ja auch in allen möglichen Genres geben. Und wenn Stefan Ross sagt, ich bin Volksmusiker und spiele da Trompete, muss man ihm zunächst mal unterstellen, dass er das ernsthaft tut. Es sei denn, bei so einer Reportage käme was anderes raus.
Also ihr seid auch nicht jetzt abgeneigt gegen volkstümliche Bläser?
Wir sind überhaupt nicht abgeneigt gegen volkstümliche Bläser, wir sind abgeneigt gegen ein Image, was viele Bläser haben. Nämlich das Image von vielen Bläsern ist, die spielen im Bierzelt und das Markenzeichen neben dem Instrument ist der Maßkrug. Diesem Image sind wir sehr abgeneigt, weil das tun auch welche. Es gibt zum Beispiel in der ganz normalen Rockmusik auch 100.000 drittklassige Coverbands. Man würde den Musikexpress ja auch nicht nach diesen Coverbands fragen und fragen, wie geht ihr damit um? Die gehen damit gar nicht um. Genauso gehen wir mit dieser Bierzeltmusik nicht um.
Genau, diese Bierzeltmusik ist ja auch sehr gefährlich, hat man ja bei Stefan Ross auch gemerkt. Ne? Wenn man dann einiges getrunken hat und dann joggen will, kann das ins Auge gehen und man macht dann irgendwie bewusstlos auf.
Das kann passieren, aber ich glaube, das ist dem einen anderen Rockmusiker auch schon passiert.
Ja, ja. Ja, auf eurer Compilation sind ja wirklich auch einige bekannte Musiker, zum Beispiel Barbara Thompson, die ja ewig schon aktiv ist, The Klezmatics. Was ist eigentlich für die nächste Ausgabe geplant?
Also an der nächsten Compilation, an der wir jetzt arbeiten, das wird für den Oktober oder den November sein. Wie gesagt, das hängt immer davon ab, bis wann wir sie finanziert haben. Geht es um das Thema Klarinette. Auch da wieder genreübergreifend. Also wir werden da über Klezmer genauso berichten, wie wir über einen klassischen Klarinettisten berichten. Oder aber es hat die Klarinette ja auch schon in der Rockmusik gegeben. Also, wie heißt das denn? Rock's Music haben die Klarinette mehr oder weniger eingeführt. Eine spezielle Art von Rockmusik. Also wie gesagt, die Compilation wird mindestens wieder so spannend sein wie diese Ska-Compilation und auch genauso übergreifend, wie das Magazin angelegt ist, wird diese Compilation auch sein.
Wo kann man denn eure Zeitschrift bekommen?
Man kann sie ganz normal im Abonnement kaufen oder aber man geht an den Bahnhofskiosk, an den Flughafenkiosk, da kriegt man sie auf jeden Fall und kann sie direkt gegen Cash mit nach Hause nehmen.
Ihr seid natürlich auch über Internet zu erreichen und zwar über?
Wir sind über www.clarino.de zu erreichen. Wer sagt, die anderen beiden Wege, Abo gefällt mir nicht oder aber ich will gar nicht zum Bahnhof Kiosk gehen, der kann auch über die Seite alle Informationen kriegen, die er über das Magazin braucht.
Das war das NEW-Magazin für heute Abend. Wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie uns wieder am kommenden Dienstag zur gleichen Zeit auf gleicher Welle. Aus dem Badehaus an der Zeche Karl wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss!
Don't need to drink, don't need to eat. Music's all around with a special beat. Your soul jumps up and your heart's on fire. I feel lucky, I can't explain. It's a feeling in my belly, it's a feeling in my brain. Don't wanna get sad, don't wanna live in vain. Have you ever realized the fragments of a flower? Let's take a breath to get some power. Get up on your feet and use your time. Enjoy your life and open your eyes. Feel all your senses and take my advice. Life is wonderful, so don't worry, be happy. I feel lucky, I can't explain. It's a feeling in my belly, it's a feeling in my brain. Don't wanna get sad, don't wanna live in vain. No religion, all I need is you. You are my passion, won't you come with me? I'm gonna make you happy. You're my sugar baby, I love you. You're my day and my night, missing you is cool. So come with me and enjoy the feeling. I feel lucky, I can't explain. It's a feeling in my belly, it's a feeling in my brain. Don't wanna get sad, don't wanna live.